Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu Kinogold im Ohr.
Ja, heute haben wir ein großes Spektakel für euch vorbereitet. Unsere eigene kleine Show, hoffentlich nicht zu klein, zu den Filmen dieses letzten Jahres.
Genau, wir rechnen quasi zurück zu jetzt vor einem Jahr ungefähr, beziehungsweise wir haben ausnahmsweise auch noch die Filme aus Anfang 2023 mit reingenommen.
Ja.
Weil das hier heute ja die Premiere von Kinogold im Ohr ist und wir das erste Mal machen. Beim nächsten Mal, falls es bei euch ankommt, werden wir das dann so machen, dass wir dann tatsächlich von heute an bis dann in einem Jahr die Filme dran nehmen, die dann in dieser Zeit erschienen sind, so wie das auch bei den Oscars dann in Wirklichkeit gemacht wird.
Richtig.
Und natürlich, das hier ist in einer gewissen Art und Weise auch eine Hommage an die Oscars. Und weil jetzt die Oscars gerade verliehen worden sind, kommt hier jetzt unsere eigene kleine Oscar-Verleihung quasi.
Ja.
Und damit herzlich willkommen und ohne groß weiter vorab zu reden.
Genau, ohne großes Brimborium.
Kommen wir zur ersten Kategorie.
Ganz genau, richtig. Und das ist bei uns das beste Biopic dieses vergangenen Jahres. Ein Biopic ist ja ein Film, der ein Leben darstellt, der auf wahren Begebenheiten beruht und eine Person, die tatsächlich existiert oder existiert hat, ja, seine oder ihre Geschichte erzählt.
Und da sind in den letzten Jahren einige Filme erschienen und vor allen Dingen im letzten Jahr gab es da viele Vertreter. Und unsere Nominierten für das beste Biopic waren unter anderem das Biopic Air, dann natürlich der hochgelobte Oppenheimer, Napoleon, Blackberry und den erst kürzlich besprochenen hier auch im Podcast, Bob Marley. Wir haben uns tatsächlich relativ lange auch unterhalten, weil das gar nicht so einfach war da. Und das werdet ihr öfters hören.
Ja, wir hatten manchmal echt längere Zeit
Diskussion,
sag ich mal, ganz genau. Ja, also wir waren uns nicht immer einig und es ist viel Gedankenkraft reingeflossen. Am Ende tatsächlich die unserer Meinung nach beste Entscheidung für die jeweilige Kategorie zu fällen. Sagt uns gerne, falls ihr da nicht übereinstimmt, falls ihr irgendeinen anderen Film noch im Kopf habt, den ihr eher ausgezeichnet sehen würdet oder auch Nominierte, die wir vielleicht eurer Meinung nach übersehen haben, gerne alles in die Kommentare.
Richtig. Und ja, wir haben, wie gesagt, wir haben tatsächlich relativ viel darüber geredet. Wir hatten uns am Ende dann zwischen zwei Filmen, mussten wir uns dann entscheiden. Und das Kinogold ging an
Blackberry.
Genau. Ja. Blackberry bekommt den Preis für das beste Biopic 2023. Und, beziehungsweise 2024.
Genau, sollten wir sagen. Ja, richtig. Stimmt.
Und die große Entscheidung war am Ende zwischen Oppenheimer noch. Und den wolltest du noch gerne erwähnen.
Ja, richtig. Also Oppenheimer ist nun mal auch einfach eine wirklich eindrucksvolle Geschichte, wie ich finde. Mich reißt das mit, so diese Furcht vor dem, was man selbst geschaffen hat. Also Robert Oppenheimer ist ja nach dem Erfinden der Atombombe einfach daran auch menschlich irgendwo zugrunde gegangen, ein Stück weit, und hat sich so viele Schuldvorwürfe sozusagen selber gemacht, was er alles losgetreten habe. Eine Sache, die, wie ich finde, in diesem Film doch gut, sehr gut rübergebracht wird und ihn sozusagen auszeichnet als Menschen. Aber Blackberry hat nicht umsonst am Ende den Preis abgeräumt.
Mhm. Das liegt unter anderem daran, dass die beiden Hauptcharaktere, also Mike Lazaridis und sein Kollege, hier wahnsinnig gut dargestellt werden im Film und man direkt schon relativ am Anfang merkt, gerade wenn sie dann noch eher klein sind, ist ja auch eine sehr starke Aufstieg- und Fallgeschichte, die hier erzählt wird, aber wenn sie dann noch eher ein kleineres Unternehmen sind und sie dann in Vorstellungen irgendwie ankommen und dann noch dieses klapprige Vorstellungstablett da irgendwie haben und versuchen, das alles so den großen Firmenchefs anzudrehen, ihr Handy, dann ist das irgendwie toll und dann bekommt man auch relativ schnell als Zuschauer eine Verbindung zu diesen Charakteren.
Ja, ganz genau.
Und dann ist es vor allen Dingen spannend, wohin sich das dann so nach und nach entwickelt und dann eben auch sehr, sehr spannend zu sehen, wie dann langsam einer der beiden Charaktere abstürzt und dann eben nicht mehr so sympathisch ist, obwohl man ja vorher ihn als auch als Zuschauer eben sehr lieb gewonnen hat.
Ganz genau, der Impact kommt ja gerade erst dadurch, dass wir ihn zu Beginn auf jeden Fall lieb gewinnen und ihn sympathisch finden und dass sich dann so ins Gegenteil verkehrt. Also eine großartige emotionale und charakteristische Aufbauung, das ist kein Wort.
Nee, aber ein Aufbau davon. Genau, richtig. Und das hat mir eben auch sehr gut gefallen. Und deswegen war das auch gerade so vom Gesamtkonzept. Ich bin aus dem Film rausgegangen und habe gemerkt, ich habe erstens was über BlackBerry gelernt. Ich habe einen sehr unterhaltsamen, tollen Film bekommen. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe dich am Ende überzeugt, dass es dieser Film wird. Weil du ja eher noch ein Herz für Oppenheimer hast. Das habe ich ja nicht. Aber das werden wir noch an einigen anderen Stellen
richtig.
Hier in dieser Preisverleihung merken. Aber das ist auf jeden Fall das beste Biopic.
Genau.
Für uns im letzten Jahr.
Dann würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Kategorie. Und zwar ist das der spannendste Film. Ja, uns ging es hierbei weniger um irgendwie so Nervenkitzel beziehungsweise so Jumpscares oder so Erschrecken, sondern tatsächlich einfach Spannung auch auf dem, vielleicht auch emotionalen Level und auch einfach mit dem Mitreißfaktor, die dieser Film erreicht. Dass man, ich habe es so schön beschrieben, wie ich finde, in unserer Vorbereitung für diese Folge, dass man wirklich die ganze Zeit auf dem Rand seines Sitzes sitzt und in diesen Film reingesogen wurde. Ja.
Da haben wir nominiert Mission Impossible 7, The Creator, Godzilla Minus One, Dune 2 und American Fiction.
Und am Ende ist es doch einigermaßen
eindeutig geworden. Und damit geht der Preis für den spannendsten Film 2024, das Kinogold, an Mission Impossible 7.
Mission Impossible hat am Ende doch uns einigermaßen eindeutig von sich überzeugt. Der Film erzählt natürlich auch einfach eine großartige Geschichte, in der es ja auch um aktuelle Themen geht, die Gefahren von KI und von der immer weiter fortschreitenden Automatisierung und Digitalisierung der Welt und ja, dass wir durch unsere Daten und unsere immer größere Abhängigkeit von Maschinen vielleicht ja irgendwo auch verwundbar geworden sind oder es noch werden. Und das paart dieser Film ja so großartig mit der Action, die wir von Mission Impossible gewöhnt sind. Also der Film hat ja kaum eine ruhige Minute. Immer wieder ist jemand am Rennen. Wieder gibt's eine Schießerei. Und ja, dadurch baut dieser Film einfach Spannung auf, weil man das Gefühl hat, die Welt hängt mal wieder am seidenen Faden, jetzt auf diese neue, moderne Weise. Und es muss wieder gerettet werden. Und das kann Mission Impossible ja eigentlich in jedem Film in dieser Filmreihe. Aber hier auf jeden Fall wieder sehr, sehr, sehr stark.
Damit kommen wir zur nächsten Kategorie. Und zwar ist das witzigster bzw. unterhaltsamster Film 2024 und 2023. Und in dieser Kategorie war uns wichtig, dass der Film einerseits es geschafft hat, uns zum Lachen zu bringen, was zugegebenermaßen nicht oft passiert ist im letzten Jahr.
Das stimmt, ja, wir waren so ein bisschen sparsam mit den Lachern.
Genau, auf jeden Fall. Genau. Und eben auch irgendwie der unterhaltsame Aspekt. Wir haben da eben auch einige Filme überlegt, mit in diese Kategorie mit reinzunehmen. Unter anderem, auch spannend, vielleicht um diese Kategorie auch noch ein bisschen klarer zu machen, haben wir uns dann eben auch darüber überlegt, ob wir sowas wie Killers of the Flower Moon in die Kategorie mit reinnehmen, weil wir den eben schon sehr unterhaltsam fanden. Aber uns war dann eben auch wichtig, dass es irgendwie dieser Mix aus witzig, unterhaltsam ist, der dann zählt. Und deswegen ist dann zum Beispiel so ein Film nicht mit reingelandet in dieses Ranking.
Man könnte vielleicht sagen, dass in dieser Kategorie vor allem Filme ihren Platz finden, die so eine gewisse Art von Leichtigkeit und leichter Unterhaltung haben. Wobei das lustigerweise auf die allermeisten Szenen unseres Gewinners nicht unbedingt zutrifft.
Genau, und damit kommen wir zu den Nominierten. Nominiert für diese Kategorie ist Blue Beetle, dann das Tribute von Panem Prequel, was letztes Jahr erschienen ist. Tribute von Panem und der Song von
Songbirds and Snakes.
Songbirds and Snakes. Dann haben wir Wonka. Und den deutschen Vertreter, Girl, You Know It's True und The Holdovers.
Ganz genau. Ja, wir haben einen deutschen Film dabei, Girl, You Know It's True. Der ist aber vielleicht ein kleines wenig vorausgreifend an die echten Oscars diesen Jahres erinnernd, nicht geschafft hat. Es ist am Ende geworden The Holdovers.
Genau, richtig. Wir hatten auch noch tatsächlich überlegt, aber eigentlich war das relativ klar in diesem Genre. Klar, ja.
Wir sind sehr schnell zu unserem Schluss tatsächlich gekommen.
Obwohl man auch die anderen nicht unbedingt vergessen sollte, weil ich finde auch gerade zum Beispiel Tribute von Panem, das Prequel, aber auch Blue Beetle und Wonka, das sind drei richtig unterhaltsame, gute Popcorn-Kinofilme. Aber was die Holdovers so großartig macht, ist, dass er erstens schafft, witzig zu sein, gleichzeitig aber Tiefe zu beweisen und unterhaltsam eben über diese 2 Stunden zu sein und dabei einen Flair aufzubauen, der immer wieder zwischen melancholisch, gleichzeitig aber auch irgendwas Lebensbejahendes hat und damit auch Messages in sich hat, einen wahnsinnig starken Hauptcharakter und damit ein Gesamtpaket ist, was gerade in dieser Kategorie wirklich großartig zur Geltung kommt. Und da können einfach, auch wenn sie unterhaltsam sind, die anderen Filme nicht mithalten.
Ja, auf jeden Fall. Ich kann da nur zustimmen. Holdovers ist so ein Gesamtpaket einfach. Ja, auf jeden Fall. Und war über seine gesamte Laufzeit kein einziges Mal langweilig.
Definitiv. Und damit kommen wir zur nächsten Kategorie. Und das ist die überraschendste Szene in einem Film.
Ja, ganz genau. Ich schätze, diese Kategorie ist vielleicht einigermaßen selbsterklärend. Es geht uns dabei einfach darum, ja, ein Film hatte eine Szene, die plötzlich eine unvorhergesehene Wendung hervorgebracht hat, wo man wirklich saß und so war, hä, was ist jetzt los? Ja, und da sind nominiert Banshees of Inisherin, Spider-Man, Across the Spider-Verse, All of Us Strangers, Dune 2 und Babylon.
Genau, und ein bisschen näher vielleicht noch, gerade weil es hier um eine bestimmte Szene geht und jetzt nicht um den Film insgesamt. Vor allem, was hier sehr besonders war, war für uns zum Beispiel Babylon. Mhm, das war auch ein Moment, über den wir relativ lange diskutiert haben. Gerade, und das können wir vielleicht so ein klein bisschen vorweggreifen, geht es hier um das Ende. Um das Ende, in dem ein sehr wichtiger Moment passiert, der auch sehr viel nochmal mit dem Kino zu tun hat, das Kino nochmal auf eine Art und Weise zelebriert, aber gleichzeitig ein wahnsinnig emotionaler Höhepunkt ist.
Ja,
und
auf jeden Fall.
Das war eine erstens natürlich sehr überraschende Szene, aber gleichzeitig auch ein emotionaler Höhepunkt.
Kommt nämlich später nochmal wieder.
Da kommen
wieder,
wir nämlich genau nochmal drauf zu sprechen. Aber auch hier und da gab es eben auch sehr viele überraschende Szenen in Babylon. Gerade was auch diese Inszenierung von den Partys und so weiter anging, war das
richtig,
schon ziemlich
genau.
Cool. Dune 2 ist noch relativ frisch, deswegen wollen wir da nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Aber wir sagen einfach mal, und das sieht man in den Trailern schon, Stichwort Sandwürmer.
Ja, auf jeden Fall.
Da sind viele tolle Momente dabei. All of Us Strangers hat großartige Momente. Auch Spider-Man findet zum Ende spannende Szenen. Und Banshees of Inisherin hat auch eine sehr prägnante Szene.
Prägnant ist ein gutes Wort dafür, auf jeden Fall. Ja.
Genau.
Wo man wirklich, man schlägt die Hand vor den Mund, wenn man sich die Szene zum ersten Mal ansieht.
Richtig. Und das war, glaube ich, so vielleicht die überraschendste Szene, was jedenfalls den Schockmoment angeht.
Genau.
Um das nochmal zu zelebrieren.
Ja, auf jeden Fall.
Aber für uns hat ein anderer Film gewonnen. Und zwar geht der Preis für die überraschendste Szene an
All of Us Strangers.
Genau, und zwar ist es für uns am Ende das gewesen, dass der Film, und das möchten wir, glaube ich, nicht spoilern, aber er es schafft, Ebenen aufzubauen.
Mhm, ja.
Und es relativ spät auch in einer gewissen Art und Weise mit einem Plot-Twist
klar wird,
was eigentlich hier wirklich passiert in diesem Film.
Genau, dass diese Ebenen vielleicht nicht das sind, was sie zuerst erschienen haben. Und dass da auf eine gewisse Weise mehr hintersteckt.
Mhm.
Wie man aber auch sagen könnte, weniger.
Genau. Und das vielleicht ein bisschen kryptisch, aber wenn ihr den Film gesehen habt, dann wisst ihr genau, was wir meinen.
Damit vielleicht auch einfach nochmal eine große Empfehlung für diesen Film ausgesprochen.
Definitiv. All of Us Strangers ist ein sehr, sehr starker Film und hat hier verdient den Preis für die überraschendste Szene gewonnen.
Schaut ihn euch sehr, sehr gerne an. Wir wollen halt jetzt einfach nicht spoilern, weil man diesen Film ohne Vorwissen genießen muss und auf sich wirken lassen muss. Und wenn ihr ihn gesehen habt, sagt uns gerne, ob ihr da mit uns mitgehen würdet.
Damit kommen wir zur nächsten Kategorie, und zwar der besten Action-Szene. Und da sind uns natürlich wichtig, dass hier fulminante Action-Szenen gezeigt werden. Und da haben es einige Filme in die Kategorie geschafft. Und zwar unter anderem Spider-Man, also wieder Spider-Man Across the Spider-Verse, der Animationsfilm, Guardians of the Galaxy 3, Mission Impossible 7, The Creator und Godzilla Minus One.
Ja, alles großartige Filme, die wirklich, wirklich toll dabei sind. Gerade Godzilla Minus One bewundere ich ja auch dafür, dass er durch so viele praktische Effekte und mit sehr wenig CGI auskommt und dabei trotzdem wirklich, wirklich großartige Actionsequenzen und Szenen darstellt und aufbaut. Also echt sehr, sehr starker Contender für diesen Platz. Ist es aber nicht geworden.
Ja, damit greifst du schon mal raus. Aber ja,
er
genau.
Er hatte allerdings natürlich auch wirklich, wirklich große Konkurrenz. Die Creator ist ja von den Machern oder von dem Macher von Rogue One, dem Star Wars Film. Mhm. Und klar, der Stil, wenn man den jetzt vor Augen hat, Rogue One, ist großartig natürlich dafür, um so großartige Actionsequenzen zu zeigen. Und natürlich auch so diese Zweiteiligkeit so von diesen Bildern, die man sieht, aber natürlich auch von dem Schrecken eines Kriegsgebiets. Mm. Mission Impossible, ich glaube, da muss ich nicht viel zu sagen. Mission Impossible ist bekannt für seine großartigen Actionsequenzen. Hier vor allem herausstechend, wie ich finde, die Kampfchoreografien. Und Guardians of the Galaxy 3 hat eine ganz tolle
genau.
Szene.
Genau, und da haben wir uns doch drüber unterhalten und haben überlegt, ist es diese Szene, die den Film vielleicht sogar hier zum Gewinner macht? Und zwar gibt es nämlich in Guardians of the Galaxy 3 eine bestimmte Szene, die sehr heraussticht, in der wir eine Kamerafahrt haben, durch einen Gang quasi. Und das ist eine einzige Kampfszene. Und die Kamera fährt eben durch diesen Gang und wir sehen, wie die gesamte Action um die Kamera herum passiert, wie sie aber auch, also die Kamera ist auch sehr dynamisch, nicht unbedingt statisch, und fängt das eben alles ein. Es sind teilweise Zeitlupen, aber es sind eben auch Action-Szenen oder Kampfsequenzen, die dann in Echtzeit passieren und alles eben sehr, sehr gut durchchoreografiert. Eine wirklich sehr, sehr grandiose Szene in diesem Film. Und zuletzt haben wir noch Spider-Man. Und das liegt vor allem daran, dass auch hier wieder in diesem zweiten Animationsteil dieser Spider-Man-Reihe es wieder sehr, sehr viele wirklich gute Action gibt. Natürlich auch liegt es daran, dass wir hier teilweise sehr viel Kreativität auch im Zeichenstil, im Animationsstil haben. Und das paart sich dann immer wieder mit großartiger Action. Aber auch der Film konnte es am Ende nicht gewinnen, denn dieser Preis für die beste Action-Szene in diesem Jahr geht an
Mission Impossible 7.
Genau.
Ja, am Ende haben es doch die Kampfchoreografien und die Geschwindigkeit von Mission Impossible geschafft, an der Konkurrenz vorbeizuziehen.
Gerade auch die Untermalung der Actionsequenzen mit Musik, mit
den
Soundeffekten, das ist schon teilweise sehr epochal. Und natürlich ist es auch diese eine Sequenz, die vor allen Dingen sehr beeindruckend ist. Schade, dass sie im Vorhinein schon so ausgeschlachtet wurde, was das Marketing angeht. Aber wie Tom Cruise mit einem Motorrad von einem großen Berg abspringt, das ist schon epochal.
Ja.
Aber es gibt auch noch viele andere tolle Momente hier in Mission Impossible 7. Das ist für uns unser Action-Highlight des Jahres gewesen.
Ganz richtig. Wir kommen zu unserer nächsten Kategorie. Du hast gerade eben schon angesprochen, wie die Musik bei Mission Impossible auf jeden Fall geholfen hat, diesen Sieg in der Kategorie der Action-Szenen zu sichern. Jetzt kommen wir zum besten Soundtrack. Also jetzt geht es um die Musik selber. Auch hier wirklich, wirklich tolle Nominierte. Wir haben Sonne und Beton, einen deutschen Film, also wieder im Rennen. Barbie ist dabei. Oppenheimer, ebenfalls wieder vertreten. Past Lives und Dune 2 sind auch im Rennen.
Auch hier war es nicht einfach, einen Gewinner auszumachen. Gerade wenn es darum geht, Stimmungen hervorzurufen und auch Szenen zu unterstützen, dann wäre hier zum Beispiel Past Lives ein großartiger Vertreter, den hast du noch nicht gesehen, deswegen haben wir den am Ende rausgenommen. Komme ich aber gleich nochmal darauf zu sprechen.
Dune 2 wäre ebenfalls sehr stark dabei
definitiv,
gewesen, aus
genau.
denselben Gründen, großartig in Stimmung und Untermalung von Szenen.
Sonne und Beton, auch klasse, gerade was eben das angeht, dass man diesen jugendlichen Charakter so gut einfängt und die Zeit vor allen Dingen auch damals, das Ganze spielte ja Anfang der 2000er, auch das wurde großartig gemacht, aufgrund des Soundtracks. Barbie natürlich auch quasi, da muss ich fast nichts zu sagen.
Ist ja inzwischen jedem bekannt, die vielen, vielen Lieder, am bekanntesten natürlich I Am Ken und auch von Dua Lipa natürlich der Barbie-Song.
Oder natürlich auch von Billie Eilish, der jetzt den Oscar kürzlich gewonnen
hat. Natürlich, genau, damit greifen wir schon ein kleines bisschen vor zu unserer nächsten Folge. Aber ja, Barbie hat ja tatsächlich in der Kategorie des besten Songs abgeräumt mit Billie Eilish Song. Also ja, der Film ist auf jeden Fall sehr stark dabei. Und dann haben wir natürlich noch Oppenheimer mit weniger in der musikalischen Richtung, natürlich auch sehr stark, viel aber auch einfach mit seinen Soundeffekten und mit, ja, so wirklich, ich will das Wort guttural irgendwie in den Mund nehmen, wobei es nicht so hundertprozentig passt, aber es ist irgendwie, das löst es bei mir schon aus, diese rohe Gewalt, die irgendwie in der Musik selbst verkörpert wird und diese Anspannung, die in der Luft liegt.
Ja, das ist großartig gelungen. Und du hast gerade schon so leidenschaftlich drüber erzählt, der beste Soundtrack des Jahres 2024, der Preis für den besten Soundtrack geht an Oppenheimer.
Ja, richtig. Oppenheimer hat am Ende mit dieser, ja, man könnte sagen, rohen Emotion tatsächlich gewonnen. Ja.
Genau. Und jetzt sind wir ungefähr so bei der Hälfte unserer Preise und damit nochmal ganz kurz ein paar Worte zu dieser Preisverleihung insgesamt. Wir sind natürlich sehr gespannt auf Feedback, was euch gefallen hat, was euch nicht so gefallen hat, wie wir das Ganze aufbauen, ob man vielleicht am Aufbau, an den Vorstellungen oder irgendwas noch ändern kann. Das ist ja eben auch unsere erste Verleihung, die wir hier machen.
Genau, wir machen das jetzt zum ersten Mal. Falls ihr auch Kategorien habt, die ihr auf jeden Fall mal sehen möchtet, hören möchtet, sagt es uns sehr, sehr gerne. Wir haben vorher viel Zeit darauf verwendet, die Kategorien auszuwählen und was wir an Filmen eigentlich besonders wichtig, eindrucksvoll und aussagekräftig finden.
Genau, das ist auch tatsächlich die Podcast-Folge mit der meisten Vorbereitung, die wir jemals
haben wirklich lange gemacht
haben. Vorzubereiten. Allein, dass wir diskutiert haben hin und her und nicht so wirklich wussten, welche wir mit reinnehmen. Vor allem eben auch spannend, weil wir uns darauf fokussiert haben, welche Filme haben wir eigentlich gemeinsam gesehen.
Ja, genau.
Weil wir haben ja schon zum Jahreswechsel eine Bestenliste präsentiert über die besten Filme des Jahres 2023. Da haben wir uns wirklich ja nur auf die Filme fokussiert, die in dem Jahr rausgekommen sind und haben ja auch einzelne Listen vorgestellt, jeweils von uns, Bestenlisten. Und auch das wollen wir beibehalten, weil das auf sehr gute Resonanz gestoßen ist. Das
Vielen Dank
kam
dafür.
Sehr gut an. Deswegen werden wir das auch 2024 machen. Aber wir sind eben gespannt, wie das Ganze jetzt ankommt, wo wir quasi
uns gemeinsam verständigen,
was für uns die Highlights waren.
Hin und her argumentieren und am Ende uns einig werden, womöglich, welcher Film dann tatsächlich der beste wohl geworden ist.
Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, und damit komme ich zum letzten Punkt, bevor wir weitermachen, ich finde, dass das Kinojahr 2023 und jetzt auch schon der Anfang 2024 wirklich absolut stark sind.
Auf
ich finde,
Fall.
Dass unglaublich viele gute Filme gestartet sind. Und gerade auch, wenn ich zurückdenke an die Kinojahre 22 und auch 21, die wir ja schon hier im Podcast begleitet haben, dann ist gerade 23 und auch schon Anfang 24 echt nochmal eine richtige Schippe stärker. Das liegt unter anderem natürlich auch daran, dass wir jetzt hier in einer größeren Stadt wohnen und einfach mehr Möglichkeiten haben, auch kleinere Filme im Kino zu sehen, muss man auch ganz klar sagen. Aber trotzdem ist das Gesamtfeld von Filmen, finde ich, gerade in den letzten Jahren nochmal stärker geworden.
Doch, ziehe ich vollkommen mit dir. Vielleicht auch, weil wir dann ja aus Corona wieder herausgekommen sind.
Definitiv.
21 war ganz sicher noch irgendwo ein wenig gestuntet dadurch.
Und auch 22 noch.
Auch 22 noch. Aber dann, ja, 23, 24 hauen wirklich wieder alles raus, was man aus dem Kino erwarten kann. Und auch wirklich, wirklich auf einem hohen Level. Also auch höher als viele Jahre vor Corona.
Ja, und deswegen hat sich auch eigentlich erst jetzt so richtig so eine Preisverleihung angeboten bei uns.
Ja, genau.
Weil wir eben auch so viele Dinge gesehen haben, auch so viele starke Filme gesehen haben und nicht jetzt irgendwie nur die typischen Mainstream-Filme, auch wenn das damals nicht immer der Fall war. Aber aufgrund dessen gibt es auch erst jetzt dieses Jahr das erste Mal diese Verleihung und vielleicht ja auch dann die nächsten Jahre.
Ganz genau.
Mal schauen.
Es würde uns freuen auf jeden Fall.
Und damit machen wir weiter mit der emotionalsten Szene beziehungsweise dem emotionalsten Moment im letzten Jahr in einem Film. Und da geht es tatsächlich darum, natürlich kann es hier Momente geben, die einen zu Tränen rühren. Es kann Momente geben, die einen auch nachhaltig irgendwie noch zum Nachdenken anregen, die sehr tiefgründig sind. In diesem Feld sind nominiert Babylon, The Whale, The Sun, The Creator und The Holdovers.
Mir fiel auch gerade auf, es sind sehr, sehr viele Filme mit Lee am Anfang. Ja,
genau.
Ja, vielleicht ein Indiz dafür, könnt ihr ja mal Ausschau halten, dass solche Filme womöglich sehr emotional sind, wer weiß.
Ja, man könnte mal eine Studie anfertigen.
Tja.
ja, noch ein paar kurze Worte. The Holdovers haben wir ja schon eben erwähnt. Das ist ein sehr facettenreicher und eben auch in vielen Momenten sehr emotionaler Moment. Wir greifen schon wieder ein klein bisschen voraus, aber ich möchte es kurz erwähnen. Nicht ohne Grund hat Divine Joy Randolph den Oscar gewonnen als beste Nebendarstellerin für The Holdovers, weil sie einer der emotionalsten Momente auch in diesem Film innehatte.
Auf jeden Fall. Und halt aus dem ganzen Film ja auch, ehrlich gesagt. Ja.
Genau. Aber es gibt hier eben auch viele tolle andere emotionale Momente. Gerade auch, wenn dann bestimmte Charaktere mal aufbrechen, die ja doch vielleicht im ersten Moment ein bisschen, ja, man könnte sagen, trist auch erscheinen, dann schaffen die das tatsächlich hier auch in diesem Film, diese Charaktere so großartig zu zeigen. Also, The Holdovers, sehr, sehr starker Film. The Creator macht auch vieles richtig. Gerade wenn es am Ende darum geht, wirklich ein fantastisches Ende zu zeigen, in dem zwei Charaktere einen sehr berührenden Moment haben. Ich möchte ihn, glaube ich, nicht spoilern. An einer Fensterscheibe.
Ja, ich
um es vielleicht so zu sagen.
Wie man es sagen kann. Es ist eine Szene des Abschieds, sagen wir so viel.
Genau, und die eben aber auch aufgrund des Aufbaus des Films und die eben auch einen sehr, sehr starken Hintergrund bekommt, gerade am Ende eben zu einem unfassbaren emotionalen Höhepunkt gekommen ist. Und das war mein Moment, in dem ich dann eine kleine Träne verdrücken musste im Kino im Jahre 2023. Ja, achso, ich muss weitermachen, sehe ich gerade, weil den Film hast du nämlich nicht gesehen.
Genau, richtig, aber
ich wollte eigentlich den Staffelstab an dich übergeben, aber das werde ich dann noch kurz machen. Und zwar The Sun war für mich dann auch der Film 2023, der es auch wieder geschafft hat, bei mir einige sehr emotionale Momente zu schaffen. Gerade auch, wenn es hier darum geht, den Gesundheitszustand des Jungen darzustellen, wie der eben unter diesen Depressionen leidet und dann eben auch zu unglaublichen emotionalen Momenten am Ende kommt und auch Hugh Jackman hier fantastisch am Ende ist in vielen Momenten, war das für mich ein emotionaler, absoluter Höhepunkt. Ich habe den Film ja auch zuerst das erste Mal alleine geschaut und das war auch wirklich ein sehr fantastisches Erlebnis.
Dann haben wir als nächstes noch The Whale. Und du hast gerade eben erwähnt bei The Creator, wie du zum Ende des Films eine kleine Träne verdrücken musstest. Und The Whale ist einer der wenigen Filme, die mich bisher in meinem ganzen Leben dazu gebracht haben, tatsächlich zu weinen. Also wirklich, das war mehr als so eine Träne wegdrücken. Ich habe am Ende des Filmes in diesem Kinosaal gesessen und auch echt noch ein paar Minuten war ich am Sitzen und ich habe geweint durch diesen Film. Das ist eine so großartige Szene, diese letzten 5 bis 10 Minuten, die Brendan Fraser da auch als Schauspieler abliefert und die seinen Charakter, der vorher diesen ganzen Film über ja in dieser absoluten Verzweiflung und in diesem Selbsthass auch erstickt und zu vergehen droht, dass er sich daraus ja im wahrsten Sinne des Wortes so emporhebt und daraus ausbricht aus diesem Gefängnis seines Lebens. Es ist so eine großartige Szene, wirklich. Und ja, ich konnte nicht anders. Es hat mich wirklich, wirklich, wirklich gerührt. Und es ist eine schauspielerisch großartige Leistung, regisseurisch, Drehbuch, alles. Also die Szene ist durch und durch wirklich großartig gemacht. Cinematografisch auch großartiges Licht- und Schattenspiel hier mit dem Kontrast Licht und Dunkelheit, Hoffnung, Verzweiflung. Ah, ich könnte ständig
ja, ich merke das schon. Es ist schön. Es ist sehr, sehr, sehr schön, ja.
Die letzten 10 Minuten von diesem Film, der ganze Film ist großartig, aber die letzten 10 Minuten von diesem Film sind nochmal was ganz anderes. Wirklich, wirklich,
ja.
Und dann ist noch Babylon dabei. Und Babylon, finde ich, ebenfalls in den letzten Minuten des Films emotional.
Aber er schafft es eben in dem Moment, und das hatte ich ja vorhin schon gesagt,
ja, genau.
Nochmal diese Emotionalität mit dem Kino, mit dem Honorieren des Kinos zu verbinden. Und das fanden wir vor allen Dingen auch sehr, sehr stark und haben ihn deswegen auf jeden Fall nominiert.
Ja.
Aber er hat ihn nicht gewonnen.
Er hat ihn nicht gewonnen am Ende, genau. Ich glaube, es liegt auch so ein kleines bisschen vielleicht daran, gerade als Kinoenthusiasten, Kinogänger,
ja,
waren wir beide vielleicht nochmal extra berührt, mhm, durch diese letzte Szene von Babylon. Die Szene, oder beziehungsweise der Film, der gewonnen hat, der würde wirklich jedem Menschen ans Herz gehen. Denn am Ende ist es The Whale geworden, ja.
Genau, du hast gerade alles schon so gesagt, deswegen würde ja, ich sagen, kommen wir jetzt direkt mal zur nächsten positiven Kritik noch, positiven Filmkategorie.
Ganz genau, richtig.
Und zwar den besten Filmmoment. Und der beste Filmmoment, da verstehen wir quasi so ein bisschen darunter, was ist eigentlich so der Moment, der uns insgesamt, in seiner Gesamtheit eigentlich, oder vielleicht ist es auch eine Sache, die sich durch den Film hindurchzieht, aber einer, die uns einfach am besten gefallen hat, also die uns am meisten überrascht hat, vielleicht auch berührt.
Ja.
Aber hier geht es tatsächlich mehr so um den Faktor, dass wir sagen, das ist ein Moment für die Ewigkeit. Etwas, was wir so noch nicht auf der Kinoleinwand gesehen haben, uns wirklich überrascht hat und mitgenommen hat im Jahre 2023 und 2024. Und da sind die Nominierten: Banshees of Inisherin, Close, Asteroid City, Oppenheimer und Dune Teil 2.
Also auch wieder ganz, ganz starke Konkurrenz. Banshees of Inisherin hat ja durch den ganzen Film hinweg eine wirklich, wirklich tolle Verbindung zwischen seinen beiden Hauptdarstellern, die immer wieder wirklich gute Momente hervorbringen. Das Gleiche ist bei Asteroid City der Fall. Der Film ist ja auch einfach sehr künstlerisch, ist mal was anderes, was ganz Eigenes.
Mm.
Und auch da, unsere Hauptdarsteller funktionieren so gut zusammen und nebeneinander und miteinander.
Und vor allen Dingen da fand ich auch die Cinematografie so klasse, ja, ne? Also auch die Bilder und wie eben auch Wes Anderson sich hier wieder auslebt. Auch wenn ich nicht alles an dem Film großartig fand und auch einige Punkte kritisieren könnte, war es definitiv wieder was fürs Kino und wieder eine tolle Bereicherung auch in diesem Bereich.
Auf jeden Fall.
Was ich noch kurz zu Banshees of Inisherin erwähnen wollte. Ich fand auch teilweise einfach die Aufnahmen der Insel so toll. Das hat mir auch so gut gefallen. Wie dann einfach diese Naturaufnahmen gleichzeitig aber auch im Kontrast stehen. Das haben wir auch ganz toll bei der Besprechung erwähnt.
Richtig, stimmt auch.
Am Ende noch zu einer Szene, die eben durch Feuer sich auszeichnet und wie das dann eben dieses Feuerbild im Kontrast zur Natur und zu dem eigentlichen Thema der Freundschaft steht, das ist auch fantastisch aufgebaut.
Genau. Vor allem Irland bietet halt so eine großartige Kulisse dafür. Wir haben diese schroffen Felsklippen, das Meer ist omnipräsent in diesem Film.
Was ja auch irgendwie herum so die Einsamkeit irgendwie widerspiegelt.
Ganz genau, so diese kleine Insel und dann plötzlich dieses lodernde Feuer da drin.
Ja, genau. Close ist auch noch nominiert, auch ein fantastischer Film, der auch in vielen Momenten es schafft, wahnsinnig zu überzeugen. Aber auch hier spielt wieder die Cinematografie, die Kamera zusammen mit der Emotionalität und schafft einfach eine Grundstimmung, die sich durch den Film hindurchzieht, die wirklich fantastisch und mitreißend ist. Aber auch der hat es leider nicht geschafft, das können wir schon mal vorwegnehmen, weil bei allen Filmen, bei denen ihr wisst, dass nur ich sie gesehen habe, die wisst ihr schon mal, die haben nicht gewonnen. Das ist bei diesem leider so. Aber ich wollte ihn unbedingt noch erwähnen. Und es ist noch Oppenheimer nominiert für den besten Filmmoment.
Richtig. Da hatten wir zwei Momente, die wir eindrucksvoll fanden. Zum einen ist es die letzte Szene in Oppenheimer, die ja praktisch so die Message des Films und das, was Oppenheimer dann sein restliches Leben lang quält, einmal nochmal so mit auf den Weg gibt, einem nochmal so einhämmert, regelrecht. Und natürlich auch, klar, das große, nicht Finale ja tatsächlich, aber der große Höhepunkt des Films über die Atombombe ist natürlich der Moment, wenn sie gezündet wird. Und auch das ist ein wirklich, wirklich gut cinematografisch geplanter
und epochaler Moment vor allen Dingen auch.
Auch epochaler Moment, der wirklich, wirklich toll eingefangen ist.
Genau, aber alle diese Filme konnten am Ende den Preis für den besten Filmmoment nicht gewinnen. Sondern ein Film hat sich am Ende durchgesetzt, auch wenn es relativ knapp war.
Es war knapp, es war wirklich
knapp. In manchen Momenten, ja. Aber am Ende ist es für uns Dune 2, der hier gewonnen hat. Und zwar für das Stichwort Würmer.
Ja, das Stichwort Würmer,
genau.
Ganz genau. Wir wollen gar nicht so viel mehr verraten. Schließlich ist der Film sehr, sehr frisch draußen. Aber es ist mal wieder eine finale Szene, relativ spät im Film. Und es verbindet viele Elemente, auch tatsächlich Elemente, die schon bei anderen Nominierten hier in dieser in dieser Kategorie mit dabei waren. Ich rede von Explosionen, nur einmal das gesagt zu haben.
Es ist ein Moment für die Kinoleinwand, es ist ein Auf Moment, der für Fall. Die Kinos gemacht ist. Und das ist ein, ja, also ich sage nur so viel, der Kinosaal vibriert.
Ja.
Und nicht nur aufgrund dessen, was der Film uns zeigt, sondern aufgrund dessen auch, was die Leute alle spüren, nämlich die Gänsehaut. Und Leute, nein, das war jetzt vielleicht ein bisschen, bisschen viel. Jetzt könnte ich auch so Groschenromane schreiben. So. Ja, genau. So, genau so. Oder den so. Bergdoktor oder sowas. Das ja, ist jetzt genau, auch schon so, ist so. Auf dem Level ungefähr.
Ja,
ne?
Schon so. Hast du irgendwas aus den Fingern gesaugt?
Ja, genau. Nein, also, Dune hat hier auf jeden Fall verdient gewonnen. Doch, ein wirklich großartiger Film. Und gerade eben aufgrund dieser Szenen, auch am Anfang, wie auch hier mit den Würmern gearbeitet wird, mit diesen Sandwürmern, ist es einfach fantastisch.
Ja,
ja, wir haben jetzt viel Positives über Filme des letzten Jahres gesagt und viel glorifiziert, bevor wir zu den großen Top-3-Kategorien kommen, nämlich
dem besten Schauspielerin.
Genau, dem besten Schauspieler und dem besten Film. Kommen wir noch einmal zu den schlechtesten Sachen des letzten Jahres.
Ja, ganz genau. Das plötzlich 180-Grad-Wende,
genau.
Reverse. Wir haben die Idee von den Honorable Mentions so ein wenig mit der goldenen Himbeere hier gekreuzt.
Genau.
Sodass wir jetzt vor dem großen Finale noch einmal ja, zu den schlechtesten Kategorien kommen.
Genau.
Beginnen wir hier doch einmal mit der schlechtesten Schauspielerin. Das klingt so fies, wenn man das jetzt so ausspricht und hier ins Mikro sagt, aber es ist nun mal so. Einige Menschen, ja, weiß ich nicht, haben nicht das richtige, den richtigen Film für sich vielleicht gefunden, sind vielleicht auch einfach im Schauspielbusiness nicht richtig angesiedelt,
beziehungsweise, karrieretechnisch. Genau, beziehungsweise haben halt einfach keine gute Performance in diesem Film abgeliefert. Wir haben auch überlegt, die Kategorie eher so zu nennen, schlechteste schauspielerische Leistung einer Frau in diesem Fall und gleich auch noch eines Mannes.
Ganz genau, wir haben das wie beste Schauspielerin, bester Schauspieler halt ja geschlechtstechnisch aufgeteilt.
Kommen wir mal zu den schlechtesten Schauspielerinnen, die hier nominiert sind. Und zwar haben wir hier einmal für das fabelhafte Verbrechen, oder mein fabelhaftes Verbrechen,
stimmt, Entschuldigung. Mein fabelhaftes Verbrechen heißt der Film, richtig, haben wir Nadja Teresiewicz und Rebecca Marder.
Dann haben wir Transformers 7.
Mit Dominique Fischbeck.
Und The Marvels.
Mit Brie Larson und Zoe Ashton.
Dann haben wir Rebel Moon.
Mit Sophia Boutella.
Und Gletschergrab.
Mit Vivien Olavsdottir.
Richtig. Und um nochmal ganz kurz ein paar Worte zu sagen, mein fabelhaftes Verbrechen ist mir sehr, sehr schnell wieder aus dem Gedächtnis
ja,
entschwunden.
Ja, man vergisst den Film einfach.
Und das liegt unter anderem auch daran, weil wir hier ein Schauspielerinnen-Duo haben hier in der Hauptrolle.
Ja, die beiden sind ja auf jeden Fall, also auf jeden Fall ist Nadja Teresiewicz
und Schwestern?
Ja, sie stellen Schwestern dar.
Genau.
Und Nadja Teresiewicz ist auf jeden Fall unsere Hauptdarstellerin.
Richtig, ja.
Aber Rebecca Marder ist sehr nah dabei. Also ein Deuterogist, der fast schon Protagonist ist.
Dann noch ein kurzes Wort zu Transformers 7. Auch hier haben wir es mit einer ja, recht einfachen Darstellung eines Sidekicks hier quasi auch zu tun. Was auch nicht wirklich gut gelungen ist. The Marvels haben wir auch schon breit im Podcast drüber geredet. Brie Larson hat hier eine sehr einfache Darstellung von Captain Marvel abgeliefert.
Vor allem eine Darstellung, die uns einfach auch überhaupt nicht mehr an die Captain Marvel, die wir kennen, erinnert. Hatten
ja,
wir im Podcast
genau,
groß,
genau.
Breit ja, dargelegt. Einfach, man ist verwirrt, wenn man ihre Darstellung dieser Figur jetzt sieht, nachdem man sie anders kennengelernt hat. Und Zoe Ashton hat einfach das große Pech, dass sie ein wirklich, wirklich schlechtes Drehbuch, das ihr nichts in die Hand gibt, als die große Bösewichtin dieses Films, abgekriegt hat.
Und da kann sie dann auch nichts rausholen und das macht sie dann auch viel immer wieder zu so One-Linern,
ja,
die sie aber auch
ja.
eher so mittelmäßig bis nicht gut delivered, also rüberbringt. Dann haben wir Rebel Moon, ein Film, der hier noch häufiger auftreten wird in diesem Ranking, um
ja.
es schon mal ein bisschen vorauszugreifen. Aber auch hier mit Sophia Boutella, eine Schauspielerin, die quasi einen Gesichtsausdruck durchzieht durch den Film und wirklich den auch eigentlich nicht mehr wirklich wechselt und damit eine Figur zeichnet, die sehr einfältig ist, sehr
eindimensional,
keine wirklichen Facetten hat.
Man kann sich mit ihr nicht identifizieren, auf keiner
genau.
Ebene. Durch ihr Schauspiel, muss man so ehrlich sagen.
Und Vivien Olavsdottir hier in Gletschergrab, die als Hauptfigur fungiert und auch grundsätzlich
immer unter dem Drehbuch vor allem richtig, auch leidet genau. des Films. Der Film, ja. auch Gletschergrab wird hier noch ein paar Mal auftauchen in diesen ja, negativen Kategorien. Der Film war einfach auf vielen, vielen Ebenen sehr, sehr schwach und darunter leidet leider auch einfach ihre Figur und damit ihre Performance.
Unter diesen schlechten Performances ist uns aber eine Performance besonders schlecht aufgefallen. Und der Preis, könnte man schon mal sagen, wenn man es so nennen will, für die schlechteste schauspielerische Leistung geht an
Sophia Boutella für Rebel Moon.
Rebel Moon, genau, richtig. Das war für uns doch nochmal ein Tiefpunkt. Das liegt natürlich an Rebel Moon, an dem Gesamtkonzept, aber wie uns einfach diese Figur präsentiert wird, auch durch Sophia Boutella, die es nicht schafft, dieser Figur dann noch irgendwie Facetten einzubringen, das war dann doch echt nicht gut.
Ja, schade, schade. Jetzt sind die Männer dran. Jetzt kommen wir zu den schlechtesten Schauspielern des letzten Jahres.
Genau, da haben wir nominiert Transformers 7.
Warum ist sein Name nicht da?
Weil er hier steht.
Ach, ich
bin so. Sehr gut. nee, das lassen wir jetzt drin. Es gibt ja auch mal Hänger bei den echten Oscars.
Genau, also haben wir auch welche. Jetzt, wo ich meine Lesekompetenz wiedergefunden habe, sage ich euch, für Transformers 7 ist Anthony Ramos dabei.
Weiterhin ist nominiert Rebel Moon.
Mit Ed Skrein und Charlie Hunnam.
Dann haben wir noch Maestro.
Mit Bradley Cooper.
The Marvels nochmal.
Mit Samuel L. Jackson. Vielleicht ein wenig überraschend für euch, aber wir erklären es gleich.
Und Wochenendrebellen.
Mit Florian David Fitz. Ein deutscher Film, also hier ebenfalls vertreten.
Fangen wir erstmal von hinten an mit Wochenendrebellen. Florian David Fitz ist jetzt vielleicht nicht die allerschlechteste Performance, die ich jemals gesehen habe. Es ist in Ordnung, aber ich finde, es hat auch in vielen Punkten irgendwas an sich, gerade wenn es darum geht, diese Beziehung, Vater-Sohn-Beziehung darzustellen, dann merke ich einfach ganz häufig, dass es so aufgesetzt wirkt von Florian David Fitz. Und das ist ganz häufig nicht gut geschauspielert und es wirkt auch häufig so, als würde er einfach nur sein Skript irgendwie vorlesen und da spielen einfach keine wahren Emotionen irgendwie mit. Das kommt nicht rüber.
Und das ist jetzt vielleicht im ersten Moment, denkt ihr euch, das ist vielleicht ein bisschen geringe Basis, um gleich von schlechteste schauspielerische Leistung zu sprechen. Aber darunter leidet halt leider dieser Film so sehr,
ja, genau.
Weil der Film ja genau das erzählen möchte, diese Vater-Sohn-Beziehung und wenn dieser Hauptteil des Films dadurch so sehr leidet, ja, das bringt das schon irgendwo zu einem Punkt, wo wir sagen, das ist verdient, diese Nominierung.
The Marvels hatten wir gerade schon drin für die schlechtesten Darstellerinnen, aber jetzt haben wir ihn auch noch mal drin für Samuel L. Jackson. Da haben wir auch ein bisschen drüber nachgedacht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ihn aufgebracht, weil ich fand, dass mir Samuel L. Jacksons Performance gerade in diesem Film nicht so gut gefallen hat. Wir haben ihn auch gerade in natürlich sowas wie Secret Invasion gesehen.
Genau, richtig.
Der Marvel-Serie.
Eine Marvel-Produktion.
Ich finde, man merkt langsam, dass er die Figur nicht mehr so wirklich gerne spielen möchte.
Ja, dass er mit Nick Fury fertig ist und auch mit dem ganzen Superhelden-Kram.
Ja, genau, genau. Und das merkt man langsam auch irgendwie in seiner monotonen, irgendwie lustlosen Art, das Ganze rüberzubringen.
Yes, ja, Nick Fury hat nicht mehr so diese Kühle oder gerade schon zu Kälte von diesem Geheimdienstchef. Mm. Inzwischen wirkt er irgendwie einfach nur noch müde und verbraucht.
Genau.
Also, dass auch Samuel L. Jackson irgendwie, man weiß es natürlich nicht, wie er nun wirklich über diese Figur denkt, aber dass er ein wenig verbraucht wirkt immer, wenn er wieder zurückgerufen wird, um Nick Fury darzustellen.
Mit Bradley Cooper fand ich tatsächlich in Maestro eine nicht wirklich gelungene Darstellung des Charakters von, jetzt ist mir tatsächlich sein Name.
Von der Figur der Name?
Oh Gott, von Leonard Bernstein. Da hatte ich jetzt kurz einen Hänger. Aber ja, ich fand tatsächlich, dass Bradley Cooper das nicht so gut gelungen ist, unter anderem auch aufgrund der ganzen Maske. Ich finde, mir hat die Maske einfach nicht gut gefallen, die mir aufgesetzt wurde, da um irgendwie nah an Leonard Bernstein ranzukommen.
Und was ja lustig ist, weil der Film ja eine Nominierung bekommen
hat. Ja, ich weiß, für den Oscar. Aber ich kann damit nicht mitgehen. Ich fand das ehrlich gesagt sehr störend.
Ja.
Und das hat dazu beigetragen, dass auch mir die Figur insgesamt nicht so gut gefallen hat, weil das auch alles sehr aufgesetzt wirkte. Und auch hier hatte ich häufig das Gefühl, der sitzt eher so da. Ich muss allerdings auch dazugeben, dass ich habe wahrscheinlich den Film auch einfach falsch geschaut, denn ich habe ihn oft in der deutschen Synchro gesehen.
Okay.
Und vielleicht war das auch nochmal schwierig, weil die deutsche Synchro ja teilweise auch sehr überspitzt das Ganze darstellt. Aber hier habe ich oft das Gefühl gehabt, hier sitzt jemand, der da eher so sitzt und nach dem Motto, ich muss jetzt etwas schreiben. Und ich merke, dass das schwierig ist.
Okay,
weißt
ja.
du, so.
Ja,
so in der,
ja,
also
ja.
wirklich so ganz schrecklich, aber vielleicht liegt es auch an der Synchro. Ich muss ihn vielleicht auch nochmal in real sehen, aber mir hat auch einfach viel von der Körpersprache, die dann auch irgendwie so damit reinspielt, nicht so gut gefallen. Also
ja, okay, okay.
Bradley Cooper, auch keine gute Darstellung, finde ich.
Dann haben wir Rebel Moon und Ed Skrein und Charlie Hunnam, die sind eigentlich nur so stellvertretend für, ehrlich gesagt, alle Männer. Ja, es klingt schrecklich, aber es ist so. Alle Männer, die in diesem Film auftauchen, sind wirklich, wirklich schlecht.
Ja.
Also man muss es so hart sagen. Ed Skrein stellt hier unseren ja wichtigsten männlichen Charakter. Nee, gar nicht wahr. Was rede ich denn? Ed Skrein stellt unseren Bösewicht
genau,
dar.
Genau, ja, bist du gerade durcheinander
gekommen. Charlie Hunnam, man könnte auch sagen, dass der Bösewicht vielleicht der wichtigste ist. Egal. Und Charlie Hunnam ist unser, ja, am ehesten noch einer der Hauptdarsteller dieses Films, eines männlichen. Und ja, was soll ich dazu sagen? Also, Ed Skrein ist halt wirklich nichts mehr als ein Nazi im Weltraum.
Mhm.
Und Charlie Hunnams Charakter ist eine merkwürdige Agglomeration von Han Solo und einem Cowboy im Wilden Westen und noch einer ganzen großen Prise Langweiligkeit dazu. Ich weiß nicht, dass diese Charaktere sind so nichtsaussagend und ja, unkreativ einfach. Man hat das alles schon mal gesehen und dann füllen die beiden das leider noch nicht mal mit gutem Schauspiel.
Ja. Das ist alles, finde ich, auch sehr einfach teilweise geschauspielert. Und wir haben Transformers 7. Du hast ihn gerade schon erwähnt. Wir haben hier Anthony Ramos in der Hauptrolle. Und ich hatte ja am Anfang noch ein bisschen Hoffnung, weil ihm noch ein bisschen Charakter gegeben wurde.
Ja, das sagtest du, als wir darüber gesprochen haben
genau,
im Podcast.
Genau, er ist ein bisschen, lebt in einfachen Verhältnissen und träumt irgendwie auch davon, ein bisschen mehr Geld auch zur Verfügung zu haben, irgendwie ein bisschen aus dieser Situation rauszukommen. Und dann verfällt das aber alles im Film und wird nie wieder wirklich Thema, sondern fungiert halt wirklich einfach nur zu diesem langweiligen, typischen, menschlichen Part, füllt es halt auch durch kein wirklich gutes Schauspiel aus. Und damit kommen wir auch tatsächlich zum schlechtesten Schauspieler. Und das ist dann für uns im Ende auch Transformers 7 gewesen. Hier brechen wir so ein bisschen mit der Konvention. Du hast den Film noch nicht gesehen,
ja.
Aber wir haben es gelten lassen. Weil denn du hast schon...
Ich habe die meisten Szenen mit Anthony Ramos gesehen. Sowohl seine besseren Szenen vom Beginn des Films, einfach aus den Clips, die veröffentlicht sind und die man ja inzwischen, der Film ist ja ein kleines wenig schon her, auch im Internet finden kann. Aber halt auch die ganzen vielen schlimmen Szenen in der Mitte und zum Ende des Films, gerade zum Ende des Films sind. Mhm. Die gesamte Action-Sequenz bzw. der große Endfight des Films, gehen wir gleich noch drauf ein, ist ja sowieso eine Schrecklichkeit für sich. Und da, ja, das zieht ihn das einfach
Schrecklichkeit
so...
Schrecklichkeit für sich auch sehr gut.
Dankeschön.
Sehr, sehr gut.
Und das zieht Anthony hier leider runter und ja, kostet ihn oder gewinnt ihn, wie auch immer man das sehen möchte, diesen Preis als schlechtester Schauspieler diesen Jahres.
Damit kommen wir dann zur nächsten Kategorie in dieser schlechten Aufzählung, und zwar zu dem unangenehmsten Moment. Da haben wir die Filme nominiert Rumba-Therapie, The Marvels, noch einmal Transformers 7, noch einmal Rebel Moon und noch ein weiteres Mal Gletschergrab.
Ihr merkt also, es sind viele Filme hierbei, die auf vielen verschiedenen Ebenen versagt haben.
Ja.
Und ja, auf ganz vielfältige Art und Weise enttäuschen. Es sind ja auch genügend Filme dabei, wo man wirklich mit Erwartungen vielleicht reingegangen ist und dachte, ja, zumindest wird es so halbwegs was. Und dann ist es so gar nichts. Das ist so schade bei einigen dieser Filme, finde ich.
Schlechte Highlights greifen wir vielleicht mal heraus. Und zwar ist es für mich und für uns bei The Marvels eine Szene gewesen, bei der sie dann angefangen haben zu singen.
Ja,
man muss einfach, also ich habe mich wirklich...
Auch wirklich gut, wie so in so einem Disney-Film.
Genau, wie in einem Disney-Musical. Auf einmal fangen sie an zu singen. Ich dachte, ich bin wirklich im falschen Film.
Das ist auch nicht so ein...
Wo bin ich hier gelandet?
Ja, genau. Das passt so überhaupt nicht rein. Das ist auch kein Scherzmoment, der dann das doch so ein paar Sekunden abgebrochen wird. Die ziehen das knallhart durch. Das ist das ist eine Szene dieses Films, die auch wirklich da reingehört, die so ihren, die irgendwo tatsächlich ja auch so ihren Mehrwert hat als Erzählung.
Und ich glaube, das Problem an der ganzen Sache ist halt, sie nehmen sich ernst. Das ist das Problem.
Ja,
ich glaube, sie meinen es halt wirklich ernst.
Ja, sie meinen es wirklich ernst.
Sie nehmen sich nicht irgendwie selbstreferenziell auf den Kopf oder so, oder auf den Arm, sondern, ja.
Ja,
wollen es halt wirklich so verkaufen.
Ich weiß nicht, ob es so gemeint war und ob das jetzt so eine Parodie darauf ist, haha, erinnert ihr euch daran, dass Marvel ja eigentlich tatsächlich zu Disney gehört?
Lass uns
doch hier mal so eine Disney-Szene reintun. Hat man nicht das Gefühl, dass das die Intention dahinter war?
Nee.
Es ist wirklich so, ungelogen, wir wollen hier jetzt, dass Captain Marvel am Tanzen und Singen ist und das ist wichtig für den Plot.
Ja. Also das war wirklich ein sehr unangenehmer Moment. Gleiches gilt für das Finale von Transformers 7, bei dem man unterschiedlichste Genres von Musik zusammengemixt hat, das mit einem Finale, was sowieso völlig unnötig Action überladen ist und auch teilweise sehr schlecht ist, was das CGI angeht. Und dann werden diese zwei Soundtracks, also von klassischer Musik, also klassischem Film-Soundtrack, zusammengemixt mit Rap-Musik oder so eine, ich glaube, es war so ein Rock-Rap-Mix, okay, irgendwie sowas Modernes jedenfalls. Und dann wird das zusammengemixt und es klingt schrecklich. Und dann kommt dieser sowieso schon dieses Finale hinzu, was teilweise auch so unglaublich banal ist. Also das war ein Gesamtmix, das war ein wirklich sehr, sehr unangenehmes Finale. Auch Rebel Moon, haben wir gerade schon gesagt, hat viele unangenehme Momente. Aber für uns war der unangenehmste Moment 2023 und 2024 Gletschergrab.
Gletschergrab war wirklich, wirklich schlimm. Der Film erzählt schon mal so eine konstruierte Geschichte, die von einem Plotpoint zum nächsten hin und her stolpert. Und wenn man am Ende des Films angelangt ist und glaubt, man hat es endlich überstanden, dann schafft es der Film doch tatsächlich, auf die letzten paar Meter in ein weiteres, vollkommen klischeebehaftetes Trope hineinzugeraten. Und zwar, ich glaube, das kann man hier sagen, ist das der Teaser auf den zweiten Teil, der natürlich niemals kommen wird.
Naja, Jonas, sag niemals. Also, ich weiß wirklich nicht, wie der performt hat in den Kinokassen.
Man hofft darauf,
man hofft wirklich darauf.
Das hat die Welt wirklich nicht verdient. Aber sie schaffen es doch tatsächlich, hier am Ende des Films einen Teaser auf einen womöglichen zweiten Teil zu zeigen.
Und zwar auf die banalste, auf die schlechteste Art und Weise, die ich wirklich seit, also die habe ich noch nicht gesehen. Das ist ein Filmmoment, ein überraschender Filmmoment im negativsten Sinne, wie man ihn sich nur vorstellen kann.
Genau, weil man rechnet wirklich nicht damit, dass sie es noch tun.
Ja, genau.
Man denkt, es ist wirklich endlich vorbei. Lasst es aufhören, denkt man sich sowieso schon seit einer halben Stunde. Aber dann kommt der Trope, sie werden verfolgt. Die Bösewichte sind noch gar nicht besiegt.
Und es geht jetzt dahin und
unkreativ, so. Also, sie völlig saugen banal sich irgendwas aus den Fingern.
Ja.
Da ist der nächste Schatz, den wir jetzt suchen und finden müssen. Und boah, die Bösewichte sind auch wieder dahinterher. Mm. Lass uns doch diesen Film, man kann richtig den Gedankengang der Produzenten nachvollziehen. Lass uns doch diesen Film, den wir gerade produziert haben, nochmal machen. das ist wirklich genau das, was dabei rüberkommt.
Ja,
nee, es ist schlimm. Ja. Man war echt schon am Ende und dann hat diese Szene nochmal hinterhergetreten, als man schon am Aufstehen war und den Kinosaal verlassen wollte, hat diese Szene einen echt doch mal wirklich ins Gesicht, also sonst wohin.
In den Grund und Boden
gehauen.
Ja. Und damit kommen wir jetzt von der Schlechtigkeit zur absoluten Schlechtigkeit. Es wird noch schlimmer. Zum schlechtesten Film. Der schlechteste Film des Jahres, beziehungsweise 2023 und 2024. Wir haben einige wirklich nicht gute Filme gesehen.
Ja, das war schon echt schlimm.
Unter anderem nominiert sind
Ant-Man 3,
Gletschergrab,
Rumba-Therapie,
dann Mein fabelhaftes Verbrechen,
Asterix und Obelix im Reich der Mitte
oder Mittelmäßigkeit,
ja,
Transformers 7,
The Marvels
und Rebel Moon. Und wir haben ja natürlich jetzt schon über einige Filme gerade geredet, zum Beispiel Gletschergrab. Rumba-Therapie wollte ich auch noch kurz erwähnen. Das ist natürlich auch eine relativ einfache Geschichte von wegen ein Vater, der seine Tochter relativ früh im Leben verlassen hat. Und dann irgendwann, die Tochter ist so in den Mitte 20ern, dann denkt der Vater, er will mal wieder Kontakt zu ihr aufnehmen. Aber das ist ein wirklich unglaublich einfach gestrickter Film, der zu keiner Art und Weise wirklich mal in die Tiefe geht. Und hier vielleicht auch mal zeigt, wie es vielleicht ist, wenn ein Vater dann auch mal halt einfach das Kind verlassen hat und dann irgendwann wiederkommt. Und er wird aber viel zu sehr glorifiziert und immer wieder als der Positive dargestellt und wieder gezeigt, oh, es ist ja so schwer, wieder Kontakt zu der Tochter aufzubauen. Aber nein, du bist ja der hier einen Fehler begangen hat. Du bist das Schlechte. Und am Ende wird das dann alles in so einem Friede, Freude, Eierkuchen aufgelöst.
Ich erinnere mich gerade an
dieses, wie sie dann alle tanzen.
Ende, ja,
und in völlig überblendeten Momenten. Also das war ein wirklich, wirklich schlimmer Film. Aber für uns war es am Ende ein Film, der alles übertroffen hat, der wirklich sehr schlecht war. Und das ist Rebel Moon.
Rebel Moon, ganz genau. Ihr habt es gerade eben schon mit unseren Aussagen zu Ed Skrein, Charlie Hunnam und Sophia Boutella gehört. Der ganze Cast ist einfach wirklich nicht gut in dem, was sie tun. Es tut uns leid, das so ernst zu sagen und alle so über einen Kamm, aber die sind nun mal wirklich alle nicht gut. Mhm. Und dann ist das Drehbuch auch noch schlimm, die CGI-Effekte sind schrecklich. Ich erinnere mich ganz schlimm an eine Szene relativ am Anfang des Films zurück, wo man wirklich sehen konnte, man konnte die Bausteine erkennen, aus denen die Kulisse des Films so am Computer zusammengebaut wurde.
Ja.
Wirklich Berg in den Hintergrund gesetzt und dann, ja, Datei Wasserfall auf den Berg raufgesetzt. Es sieht schlimm aus.
Wie unfassbar vorhersehbar der Film aber auch ist, wie sich diese Truppe, Superhelden-Truppe irgendwie langsam nach und nach zusammenstellt. Also wie sie am Anfang versucht, ja, unsere Hauptcharakterin, gespielt von Sophia Boutella, nach und nach Leute für ihre Sache zu finden. Und der Film besteht ja quasi daraus, eine Gruppe zu rekrutieren für ihre Sache.
Es hat richtig was von so einem Heist-Movie irgendwie.
Ja,
so die
irgendwie
Hälfte
schon,
daraus
genau.
Besteht bloß, die richtigen Leute zu finden.
Ja, 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 genau. Aber das Problem ist halt, dass eigentlich der gesamte Film daraus besteht, diese Leute zu finden. Und all diese Leute, die danach auftauchen, sind wirklich unglaublich platte Charaktere. Das heißt, du als Zuschauer kannst du keine Beziehung zu irgendeinem Charakter aufbauen. Das ist wirklich einfachstes Drehbuch schreiben und es ist grundsätzlich einfach ein sehr, sehr schlechter Film gewesen.
Die sind doch alle nur so eine Sache, weißt du? Die ist Schwertkämpferin, das ist ihre Persönlichkeit. Mhm. Die hier ist Ex-Soldatin, das ist ihre Persönlichkeit. Mhm. Der hier ist Schmuggler, also der hier ist Freiheitskämpfer. Es gibt auch keine Dreidimensionalität, keine tiefergehenden Konflikte in irgendeinem Charakter, außer allerhöchstens unserer Hauptcharakterin, die irgendwie die nochmal interessant machen würden. Ja. Also man könnte so viel noch über diesen Film sagen.
Wir haben schon eine eigene Podcast-Folge, also nicht eine ganze Podcast-Folge dem Ganzen gewidmet, aber wir haben in einer Podcast-Folge diesen Film auch besprochen. Also wenn euch das noch tiefergehend interessiert, wir haben auch wieder eine tolle Rant-Folge gemacht, dann schaut da auf jeden Fall rein. Ihr findet das auch über den Titel Rebel Moon in unserer Podcast-Reihe.
Ganz genau, das steht da mit drin.
Ja, damit atmen wir doch einmal durch.
Ja. Ruhig.
Wir sind durch die schlechten Filme des Jahres 2023-2024 durch.
Und deswegen
kommen
wir
jetzt
zu den Besten.
Richtig, genau. Und damit kommen wir vielleicht als erstes mal zu den Besten. Wir haben ja gerade angefangen mit den schlechtesten Schauspielerinnen. Jetzt kommen wir aber vielleicht mal zu den besten Schauspielerinnen.
Ja, ganz genau.
Des Jahres.
Von denen gibt es ja auch genügend. Und zwar haben wir da nominiert
Tar
mit Cate Blanchett.
Killers of the Flower Moon
mit Lily Gladstone.
Anatomie eines Falls
mit Sandra Hüller.
Poor Things
mit Emma Stone.
Und The Holdovers
mit Divine. Wir hatten bereits über sie gesprochen.
Richtig. Und hier sind einige wirklich tolle Performances dabei. Gerade wenn es darum geht, zum Beispiel in Poor Things durch Emma Stone diese Frau darzustellen, die am Anfang zum Leben erweckt wird und natürlich erstmal fast schon wie so ein Baby agiert, aber eben im Körper einer erwachsenen Frau ist. Und damit erleben wir quasi auch durch Emma Stone, durch ihr wahnsinnig gutes Schauspiel, wie sie die Welt nach und nach eben für sich entdeckt und eben durch Kinderaugen diese Welt kennenlernt. Und das ist wirklich fantastisch geschauspielert. Gerade auch, weil sie diese Entwicklung dann hinlegt, wie sie dann auch immer mehr erfährt, immer mehr wächst, auch an ihren Aufgaben, an ihren Herausforderungen und an den Dingen, die im Leben passieren, ist es eine fantastische Darstellung dieser Figur. Auch die Holdovers haben wir schon viel zu gesagt, auch zu Divine, die einen emotionalen Moment hat, der fantastisch ist, aber auch grundsätzlich eben schauspielerisch großartig ist.
Dann haben wir natürlich noch Killers of the Flower Moon. Lily Gladstone ist eine wirklich, wirklich großartige Hauptdarstellerin hier neben Leonardo DiCaprio natürlich, der, wie du schon sagtest, uns ja nicht so richtig in diesem Film überzeugt hat, aber sie macht das wirklich, wirklich großartig. Sie stellt halt auch einfach eine sehr tragische Figur dar, diese Ehefrau, die ja von ihrem Mann sozusagen nur benutzt wird, um an ihren Reichtum zu kommen. Und natürlich auch ihre Kultur. Sie ist ja selber auch Native American. Mm. Und sie stellte ja auch eine Native American dar. Und diese Kultur wird so großartig von ihr hier rübergebracht und leidet ja gleichzeitig in diesem Film unter dieser Tragik der Ausbeutung durch all die Männer um sie herum. Wirklich eine großartige Darstellung dieser verzwickten Lage und dieser doch aber sehr starken Frau, die sich in dieser verzwickten Lage wiederfindet.
Aber eine Schauspielerin ist uns dann doch ein bisschen herausgestochen oder ist herausgestochen aufgrund ihrer Performance dieses und auch letztes Jahr im Kino. Und das ist, und damit geht der Schauspielerpreis, der Preis für die beste Schauspielerin geht an Sandra Hüller für ihre Performance. Einerseits natürlich in Anatomie eines Falls, aber auch für ihre Performance. Und das hat irgendwie auch so ein bisschen mit reingespielt.
Ja, doch schon. The Zone of Interest.
Genau, richtig.
Genau. Sie stellt in beiden Fällen wirklich, wirklich großartige Charaktere dar. Charaktere kannst du nicht gendern.
Nee, ich glaube nicht.
Ja, okay. Nämlich in The Zone of Interest, Hedwig? Ja, Hedwig.
Hedwig Höss.
Genau. Und in Anatomie eines Falls, ist mir doch tatsächlich entfallen, wie ihre Figur heißt.
Ja, das hätten wir nochmal, weiß ich auch gerade nicht.
Okay, das tut uns leid, aber auf jeden Fall ja eine Frau, die angeklagt wird, ihren eigenen Ehemann ermordet zu haben.
Ja.
Noch verzwickter wird das Ganze dadurch, der einzige mögliche Zeuge, der tatsächlich vor Ort war, ist ihr gemeinsamer Sohn.
Genau, der erst, glaube ich, 9 Jahre alt ist,
ja,
oder 8 Jahre, also erst, genau, also ziemlich jung noch ist. Und damit schafft sie es einfach, diese Figur richtig gut darzustellen. Einerseits natürlich in Zone of Interest schafft sie es fantastisch, eben diese Kälte dazu rüberzubringen, auch dieses Abgehackte in ihrem Schauspiel, was natürlich diese Kälte noch mal stärker unterstreicht und eben auch immer wieder diese, ja, auch in ihren kleinen Momenten zeigt, wie sie sich eben auch selbst als etwas Besseres sieht. Und
ja,
das wird fantastisch durch ihr Schauspiel rübergebracht. Aber sie schafft es dann auch in Anatomie eines Falls großartig darzustellen. Auch immer wieder, auch hier gibt es einen wahnsinnig starken Filmmoment. Das ist eine Diskussion, wo es auch um Sprache geht. Und auch hier kann sie eben zeigen, dass sie auf so vielen Ebenen ein Gespür dafür hat, Emotionen zu zeigen. Und das eben auch innerhalb dieses Sprachkonflikts sehr deutlich wird.
Ja,
das fand ich auch
fantastisch. Kann ich einfach nur mitgehen, auf jeden Fall. Sandra Hüller, vielleicht wieder ein klitzekleiner Vorgriff zu den Oscars, zu den echten, ist ja leider leer ausgegangen.
Genau.
Schade. Ich hätte es ihr wirklich, wirklich gegönnt und sie hätte es auch verdient gehabt, auf jeden Fall.
Gehen wir aber nächste Woche noch
ein bisschen. Gehen wir nächste Woche noch ein bisschen mehr drauf ein. Aber ja, hier bei uns hat sie es jetzt geschafft.
Richtig. Und damit kommen wir jetzt zur nächsten Kategorie, und zwar dem besten Schauspieler.
Ganz genau.
Da haben wir nominiert Banshees of Inisherin.
Ganz genau, mit Colin Farrell und Brandon Gleeson.
The Whale.
Mit Brandon Fraser.
The Holdovers.
Mit Paul Giamatti.
All of Us Strangers.
Mit Andrew Scott.
Und American Fiction.
Mit Jeffrey Wright.
Und hier haben wir einige wirklich großartige Performances dabei. Gerade zu erwähnen möchte ich, ist hier vor allen Dingen Brandon Gleeson und Colin Farrell in Banshees of Inisherin. Das ist einfach ein tolles Paar, eine tolle Dynamik, die zwischen den beiden auch herrscht, die auch fantastisch durch die beiden Schauspieler aufgegriffen wird.
Ja, ihr merkt, wir haben die beiden ja auch hier gemeinsam nominiert, weil die beiden in diesem Film auch einfach nur zusammen funktionieren.
Richtig, ja.
Alleine würde ihre Figur und würde ihr Schauspiel ja gar nicht zustande kommen. Die beiden brauchen einander, eine Sache, die ja auch in diesem Film die ganze Zeit eine Rolle spielt.
The Whale hast du gerade schon erwähnt, auch das ist eine fantastische Performance, die wir hier gesehen haben von Brandon Fraser.
Fraser war wirklich, wirklich großartig, auch absolut verdient, dass er dann bei den Oscars letztes Jahr gewonnen hat. Ja, geh ich vollkommen mit, deswegen auch hier bei uns in den Nominierungen dabei.
All of Us Strangers, Andrew Scott, hat auch einen der emotionalsten Momente in diesem Film und schafft es vor allem auch, diese Zerrissenheit des Charakters zu zeigen und auch immer wieder zu zeigen, wie es ist, ist, irgendwie mit seinen Problemen konfrontiert zu werden, wenn es dann auch darum geht, hier in Diskussion mit seinen Eltern zu stehen.
Ja, genau.
Aber auch immer wieder zeigt, dass er vielleicht auch in einer gewissen Melancholie auch mit seiner Kindheit irgendwie noch schwebt. All das wird durch Andrew Scott großartig aufgearbeitet. Und auch Jeffrey Wright in American Fiction schafft es auf eine fantastische Art und Weise, diesen Autor einerseits zu zeigen, aber auch den Familienmenschen, denn auch ein Familiendrama ist in American Fiction ja ein großer Part. Und damit schafft er diese Dualität wirklich fantastisch auch darzustellen. Und ich mag einfach Jeffrey Wright auch super gerne.
Ja,
ich finde, das ist ein toller Schauspieler. Aber für uns war es dann am Ende eine Performance, die alles rausgerissen hat. Und damit geht der Preis für den besten Schauspieler
an Paul Giamatti für Holdovers.
Richtig, genau. Und Paul Giamatti, ich finde es immer noch so schade, dass er den Oscar
dass
nicht gewonnen
nicht
haben.
Das hat. Ist, ja.
Und deswegen bekommt er jetzt bei uns auch diesen Preis.
So
das Kinogold
genau.
bekommt Paul Giamatti. Denn ich finde einfach, dass Paul Giamatti es auf so großartige Art und Weise schafft, diesen facettenreichen Charakter zu spielen, diesen Lehrer, der eigentlich sehr verbittert ist, gleichzeitig aber auch irgendwie, ja, so diese, ich weiß gar nicht, wie ich das richtig beschreiben soll, aber auch immer wieder die Melancholie und auch dieses Bejahende des Lebens, ja, das ist irgendwie das Leben. Es funktioniert eben nicht einfach alles, sondern das gehört eben auch dazu, dass man auf Probleme stößt, dass man nicht weiter weiß, dass man aber auch irgendwie seinen Weg findet. Und das alles schwingt in diesem Charakter mit und das ist ein Schauspieler, der diesen Charakter ausfüllt, auch wenn man sich anschaut, was alles dahinter steckt. Der hat ja zum Beispiel auch für den gesamten Film eine, ich glaube, es war eine Augen...
nicht Prothese.
Nee, aber er hat auf jeden Fall Kontaktlinsen getragen.
Genau, ja.
Die halt quasi sein Auge so...
Die bewirkten, dass er ein Triefauge bekam.
Genau.
Ja.
Und allein auch, wie er damit spielt, auch in diesem Film, das ist so grandios. Und Paul Giamatti ist auch einfach ein sehr sympathischer Mensch, wenn man ihn in Interviews sieht und so weiter, dann ist es einfach ein toller Charakter und deswegen hat er hier verdient den Preis gewonnen.
Kann man vielleicht sozusagen ein wenig sagen, nicht nur für seine Charakterdarstellung, sondern auch für seinen Charakter ein wenig von uns ausgezeichnet. Ja.
Genau. Und damit kommen wir dann zur Königskategorie und zwar dem besten Film.
Dem wirklich besten Film des letzten Jahres und dem Beginn dieses Jahres. Wir haben ja bereits unsere Best-of-Liste, die du bereits erwähnt hattest, vorgestellt Anfang dieses Jahres.
Deswegen, wenn ihr wissen wollt, welche Filme denn für uns persönlich die besten des letzten Jahres waren, dann hört da auf jeden Fall rein.
Ganz gerne.
Hier sind jetzt ja natürlich noch Filme dabei, die auch schon Anfang 24 erschienen sind.
Richtig. Ihr werdet aber deswegen wahrscheinlich ein paar von den Nominierten wiedererkennen. Wir haben hier in dieser Kategorie Banshees of Inisherin ebenfalls mit dabei.
Dann haben wir Close.
Sonne und Beton.
The Whale.
Spider-Man Across the Spider-Verse.
The Creator.
Killers of the Flower Moon.
Anatomie eines Falls.
Poor Things.
The Holdovers.
All of Us Strangers.
The Zone of Interest.
Dune Teil 2.
Und American Fiction.
Ja, es waren viele.
Und wir haben
viel Überwindung gekostet, am Ende auszusortieren und sagen, der dann doch nicht. Es war schwierig. Es war richtig schwierig.
Und wir können schon mal vorweggreifen, es sind alles wirklich tolle Filme. Und
ja,
wenn ihr,
auf jeden Fall.
Also wirklich alle diese Nominierten, die haben wir nicht ohne Grund nominiert, sondern das sind alles Tipps, Filmtipps, wirklich gute Filme, die ihr euch unbedingt anschauen solltet, weil das tolle Bereicherungen des Kinos sind. Am Ende war es bei uns eine Frage zwischen zwei Filmen.
Ja.
Aber wir sagen vielleicht einfach mal, bevor wir zu den Filmen
welche
kommen.
Welche beiden im Rennen zum Schluss noch standen, ganz genau. Und das waren The Zone of Interest und The Holdovers.
Das sind für uns, und das sind beides Filme aus diesem Jahr.
Es sind beides Filme aus diesem Jahr, also
relativ frisch noch. Und wir haben ja auch kurzem erst im Podcast über die beiden geredet. Und auch diese beiden Filme werden bestimmt in unseren besten Listen für 24 auftauchen.
Ganz bestimmt, das kann ich mir sehr
Das heißt, wir
gut
werden
vorstellen.
Noch mal über diese Filme reden, aber wir reden auch jetzt noch mal kurz darüber, warum wir uns für diese entschieden haben. The Zone of Interest, haben wir ja auch schon im Podcast erzählt, ist einfach ein Film, der die Thematik rund um den Holocaust nochmal auf eine ganz neue Art und Weise aufgreift und das eben auch wirklich auf eine fantastische Art und Weise schafft, zu zu erzählen und eben Horror auf eine gewisse Art und Weise eben auch aufzubauen, die ich so noch nicht erlebt habe.
Ganz genau. Horror auf eine ganz neue Art und Weise oder eigene Art und Weise, wenn es um dieses Thema Holocaust geht. Gleichzeitig verbunden natürlich, du hast das so schön in der Podcast-Folge immer so genannt, mit dieser Banalität des Bösen, denn wir haben ja als großen Kontrast dieses Familienleben, dieses scheinbar einträchtige Familienleben von der Familie Höss. Und das ist ja auch eine Sache, die wir gerade eben bei Sandra Hüller erwähnt hatten. Ihre schauspielerische Leistung ist auf jeden Fall großartig hier, aber auch von allen anderen Charakterdarstellern in diesem Film wirklich, wirklich toll gemacht. Das sind alles so Sachen, die diesen Film sehr, 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 sehr lange und bis zum Schluss jetzt hier in dieser höchsten Kategorie drin gehalten haben.
Genau, aber es war dann am Ende ein Plädoyer.
Es war ein Plädoyer.
Was dann einen anderen Film, und damit kommen wir dann zum Kinogold, was wir dem besten Film vergeben möchten, und zwar The Holdovers. The Holdovers gewinnt den Preis für den besten Film. Und es ist einfach für mich das perfekte Gesamtpaket und ein Film, der es eben wunderbar schafft, erstens die Geschichte eines einfachen Menschen zu erzählen, mit all seinen Problemen und all seinen Facetten, aber eine grundsätzliche melancholische Stimmung zu erzeugen, die fantastisch ist, und irgendwie auch diesen lebensbejahenden Aspekt zu haben und auch irgendwie zu zeigen, alles hat irgendwann sein Ende und es ist vielleicht auch gut so. Und
ja,
es ist okay
ja,
so.
Genau.
Und das ist eine Sache, die ein Film auf diese Art und Weise für mich noch nie geschafft hat, so zu erzeugen. Und deswegen ist es verdient, der beste Film bisher für dieses Jahr und diese Verleihung von Kino Gold im Ohr gewesen.
Ja, damit würde ich gar nicht noch groß was hinzufügen. Ich gehe da absolut mit deiner Begründung. Es ist vor allem dieser individuelle Abgrund, aber auch das Überwinden von diesem dann, der ja Holdovers einfach so sehr herausstechen lässt. Es ist auch einfach viel Lebensweisheit in diesem Film. Ja, Lebensweisheit, wie du es gerade eben schon beschrieben hast.
Genau. Und damit sind wir durch unsere Verleihung.
Das
wir bedanken uns.
War Kinogold.
Genau, Kinogold im Ohr 2024.
Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr wart ebenfalls einigermaßen zufrieden mit unseren Auswählungen und unseren Auszeichnungen dieser Filme und dieser Schauspielerinnen und Schauspieler.
Wie gesagt, wir sind auf Feedback sehr gespannt, freuen uns, was ihr zu der ganzen Sache zu sagen habt.
Sehr, gerne, sehr gerne.
Tipps und so weiter für das nächste Jahr.
Ja, und nächstes Mal werden wir uns dann die eigentliche Oscar-Verleihung vorknöpfen.
Sowie auch noch ein, zwei andere Filme, die wir in den letzten Wochen gesehen haben. Also freut euch schon mal auf die nächste Folge nächste Woche. Damit habt eine schöne Woche.
Macht es gut.
Wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin.
Ciao, ciao.
Ciao.